Verdis Oper La Traviata, das Vorspiel zum ersten Akt in einer Aufnahme des Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden mit Georg Scholti als Dirigent. Musik von uns extra ausgewählt für unseren Gast Axel Ranisch, mit dem ich vor dieser Sendung sprechen konnte. Axel, das kollegiale Du, wir beide kennen uns schon lange, hat einen neuen Spielfilm gedreht. Ein Film stark geprägt von Opernmusik. Der Film heißt Orphea in Love. Und als erstes habe ich ihn natürlich gefragt, ob er mit unserer Musikwahl einverstanden ist.
Ja, hervorragend. Das Stück hätte es ja auch fast in den Film geschafft, ist aber wieder rausgeflogen. Also, weil es passte dann nicht ganz perfekt in den Rhythmus. Aber ich wollte es ursprünglich verwenden für die Szene, wenn... ich will nicht spoilern. Nee.
Ich darf mal ein bisschen was zu dem Film sagen. Also er heißt Orphea in Love. Es ist eine Liebesgeschichte, es ist auch eine Liebeskummergeschichte. Ein Film voller Jubel, auch voller Tränen. Ich gebe zu, Hörerinnen und Hörer, ich finde diesen Film wunderbar. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe auch ganz viel Genuss gehabt, weil es kommt zum Beispiel ganz viel Opernmusik, aber nicht allein Opernmusik vor. Es geht um eine junge Frau, die arbeitet in einem Callcenter und sie ist unentdeckt eine begnadete Sängerin. Dann wird sie entdeckt und dann kommt auch noch die Liebe dazu. Sie verliebt sich in einen Gauner, einen Taschendieb. Es kommt zu einem Unfall und wie bei Orpheus und Eurydike bekommt sie die Chance, den Liebsten aus dem Totenreich zurückzuholen. Wie das bei Orpheus und Eurydike endet, das ist bekannt. Wie es hier endet, verrate ich auf gar keinen Fall. Axel, warum die Umkehrung? Warum die Frau nun also Orphea als aktiv Handelnde?
Ganz einfach, weil ich nach dem besten Orpheus gesucht habe und den habe ich an der Bayerischen Staatsoper gefunden, Mirjam Mezak. Mit der habe ich zusammen Jolanta von Tschaikowski gemacht. Sie war meine blinde Prinzessin Jolanta und ich war so verliebt in ihr Spiel und vor allem, weil sie immer gespielt hat. Selbst wenn sie nicht dran war, wenn sie nicht gesungen hat, auch wenn die 10. Reihe das nicht gesehen hat, ich wusste, mit der Frau kann man den ganzen Kinofilm machen und sie hat so eine tolle Stimme und dieses Schauspieltalent. Deswegen war klar, Orpheus muss Orphea werden, damit ich Mirjam besetzen kann.
Guido Badalamenti, ein Tänzer, ist... Ihr Partner ist der zweite Protagonist. Ihn kanntest du vorher auch schon?
Nein, den kannte ich nicht. Ich habe eigentlich nach einem Choreografen gesucht und Moritz Ostruschniak gefunden, in München auch. Und der kannte Guido Badalamenti und hat gesagt, ist dein Kolja schon besetzt? So heißt diese Eurydike-Figur in unserem Film. Und ich habe gesagt, nee, ich habe den Perfekten für dich. Und dann kam Guido und hat, der war so anders, als ich es mir vorgestellt habe. Der hat unfassbare Augen. Eine irre Physiognomie. Er ist sehr klein, aber er tanzt. Nein, er tanzt nicht. Er kommuniziert mit Tanz. Er bewegt sich und spricht damit. Und das war. Und er hat so eine, man würde sagen, Street Credibility. Er hat so was Dreckiges, so was Straßenköterhaftes. Und das hat er alles mit in diesen Film gebracht und dadurch eine Rolle kreiert, die so gar nicht im Drehbuch stand. So.
Wer bist du? In all deinen Filmen bist du vertreten, in einer der Figuren. In welcher bist du hier vor allem?
Naja, das ist relativ eindeutig. Es gibt eine Szene mit einem jungen Regisseur auf der Opernbühne, der versucht, La Traviata zu inszenieren. Und die Rolle hat Frithjof Gavenda übernommen, der in meinem Film Ich fühle mich Disco eigentlich mich selbst gespielt hat. Und insofern hat er auch eine Variante eines Opernregisseurs vor die Kamera gezaubert, die mir ganz ähnlich ist.
Da bin ich jetzt verblüfft, weil das ist nicht unbedingt eine sympathische Figur. Der macht da ziemlichen Mist, sage ich mal. Ursina Lardi spielt eine begnadete Sängerin, die soll dann ja sich übergeben in eine Toilette, auf offener Bühne auf der Toilette sitzen, dabei auch noch singen und spielen. Und sie ist... Die Figur von Ursina Lardi, wie gesagt, gespielt, ja, konsterniert, kann man sagen. Und er ist dann so ganz flapsig, ja, das ist meine künstlerische Freiheit, das habe ich so entschieden. Bist du auch so gemein und wischst alle Gegenargumente so mal kurz weg?
Nein, überhaupt. Ich finde den auch gar nicht unsympathisch. Der macht das doch mit einer großen Wertschätzung, finde ich. Der versucht doch zu erklären, was er sich dabei gedacht hat.
Ich habe den Eindruck, er hat sich gar nichts dabei gedacht.
Nein, das ist bei mir natürlich komplett anders. Ich denke sehr viel, bevor ich loslege. Ja, aber manchmal kommt man an solche Situationen, wo zwei Seiten nicht miteinander vereinbar sind. Also in dieser Szene geht es ja vor allen Dingen darum, dass zwischen der Sängerin und dem Regisseur ein Agent steht, der eigentlich für eine große Unruhe stiftet. Das ist eine Erfahrung, die habe ich auch schon gemacht.
Gibst du mir recht, wenn ich behaupte, die schönsten Liebesfilme sind die Liebeskummerfilme?
Natürlich, keine Frage. Es ist... Ich glaube, die ganze Orpheus-Figur funktioniert genau so. Ne? Also der singt für den Rest seines Lebens, weil er seine Eurydike verloren hat. Und das inspiriert uns alle. So. Insofern ist der Urmythos ja schon ein ganz melancholischer.
Es gibt eine herrliche, ganz und gar nicht melancholische Figur, die Figur einer Großmutter, gespielt von Ursula Werner. Ja, da musste ich natürlich an deine Oma denken, die wir kennen aus dem Film Dicke Mädchen. Sie ist mit 101 Jahr im letzten Dezember verstorben. Sie war eine große Partnerin für dich. Vermisst du sie sehr?
Ja. Ja, ich vermisse sie sehr. Ich hatte so eine schöne Zeit mit ihr. Also sie ist ja quasi nach unserem Film Dicke Mädchen zur Schauspielerin geworden, hat eine Karriere mit 89 Jahren angefangen und wir waren durch den Film und auch durch weitere Zusammenarbeit nochmal so viel miteinander, beieinander und sind nochmal so sehr ein Team geworden über die letzten Jahre. Und das ist noch gar nicht angekommen, dass sie nicht mehr da ist. Also sie fehlt mir sehr. Träume ich davon, dass ich sie anrufen muss und dass ich ihr erzählen muss, wie jetzt gerade alles läuft und was ich so mache und so. Und dann merke ich wieder, geht ja nicht.
Dicke Mädchen war ein Film, ist ein Film, den ich auch außerordentlich mag, den du, ich glaube, für 157 Euro so in etwa gedreht hast, also ohne Geld, reine Improvisation. Das ganze Team hat mitgezogen. Die Zeiten sind vorbei. Also diesen Film kannst du jetzt auf Fair in Love nicht für 157 Euro gedreht haben.
Nee, den habe ich nicht. Wir haben ja mit der Bayerischen Staatsoper zusammengearbeitet. Wir haben dann auch Gelder von Filmförderung in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern bekommen, nicht aus Berlin. Ja, wir mussten sogar einmal um ein Jahr den Dreh verschieben, weil wir kein Geld aus Berlin bekommen haben. Klang da jetzt Frust zwischen den Zeilen?
Nein,
überhaupt nicht. Okay. Aber viele, viele andere fanden das Konzept so schön, beides miteinander zu verbinden, die Musik und den Film in einer Weise, wie es das, glaube ich, in der Form auch noch nicht so oft gab, dass sie den Film unterstützt haben. Und dadurch haben wir ein Budget gekriegt, was ungefähr dem entspricht, was ein normaler Fernsehfilm kostet. Wir hatten 20 Drehtage, was man sich, glaube ich, auch nicht vorstellen kann, wenn
das
man diesen Film sieht.
Das ist extrem wenig, das ist sehr, sehr wenig.
Wir haben etwa 6 Minuten am Tag gedreht. Es war viel. Aber danach sieht der Film Gott sei Dank nicht aus, weil ich glaube, er kann mit der großen Musik auch visuell mithalten.
Das kann ich nur unterstreichen. Das ist richtiges, sattes Kino, was ihr da liefert.
Das ist mein Kameramann, hat gesagt, guck mal, wir haben so große Musik, du kannst es nicht wieder im Lichtenberger Plattenbau spielen lassen. Das wäre natürlich mein Reflex gewesen. Da spielen alle meine Geschichten. Aber er ist dann auf die Suche gegangen nach tollen Motiven und die haben dann wiederum Eingang in die Stoffentwicklung gehabt.
Dieser Stoff enthält ja eine ganz, ganz große Frage, nämlich die Frage nach den Wirkungsmöglichkeiten von Kunst. Wie weit kann Kunst leben? Wie weit kann Kunst unsere Welt beeinflussen? Du gibst eine Antwort mit diesem Film, aber deine persönliche Antwort auf diese große Frage?
Ja, schwer. Für mich ist Kunst ja alles. Also ich kann ohne Kunst nicht leben und alles beeinflusst mich durch die Kunst. Also klingt jetzt total doof, aber es ist ist schwierig zu beantworten. Für mich ist Kunst alles.
Du bist einer, der scheinbar 24 Stunden am Tag, 12 Tage die Woche arbeitet. Du inszenierst ja jetzt auch an der Komischen Oper. Saul, was treibt dich an? Was treibt dich um? Fliehst du vor etwas? Also ich finde das schon wirklich extrem. Wie viel? Du schreibst Bücher, ich finde das schon extrem.
Nee, ich habe einfach nur unwahrscheinlich viel Spaß an dem, was ich tue. Ich glaube nicht, dass ich fliehe. Ich kann auch, es gibt noch was anderes, ich kann schwer Nein sagen und auf der anderen Seite gibt es unfassbar viele schöne Anfragen und Projekte, die ich machen kann und darf. Ich bin ein ziemliches Sonntags- und Glückskind, dass mir so viele Dinge zugetraut werden, die ich mir manchmal selbst gar nicht zutraue. Aber insofern, mir ist das Wichtigste, dass wenn ich etwas mache, mache ich es in dem Moment einfach zu 100% und mit ganz viel Freude und nur so kann ich arbeiten. Ich bin ja so ein Harmonie, so ein Teddybär. Ich kann aus Konflikt ziehe ich keine Kraft.
Es gibt einen Satz von dir, den kann man vielleicht als Manifest nehmen. Ein sehr guter Film entsteht in Freiheit. Was heißt das für dich?
Dass man nicht zu sehr reglementiert wird und dass einem vertraut wird. Das ist, glaube ich, was. Also wenn ich mir zum Beispiel die deutsche Film- und Fernsehbranche anschaue, dann fehlt oft genau dieses Vertrauen auch in junge Menschen, dass sie erstmal überhaupt ihre Handschrift entwickeln können, bevor man sie reglementiert und ihnen sagt, wie sie es zu machen haben. Also das ist die Freiheit, die ich damit meine.
Eine Freiheit, die du auch deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibst?
Ja. Ich werde ja sehr gern beschenkt. Ich mag Weihnachten. Und deswegen finde ich das ganz toll, wenn alle Mitarbeiter Ideen haben. Alle, die mit, ich nenne mich ja auch am liebsten Spielleiter, ne? Weil ich das Gefühl habe, es wäre so ein Spiel am allerschönsten. Natürlich muss es irgendjemanden geben, der leitet und am Ende sagt, so läuft's und so läuft's und das Ganze im Auge behält. Aber wenn sich alle einbringen mit all ihren Ideen, nicht nur vor der Kamera, sondern auch die ganzen Gewerke, dann entsteht etwas, wo wir gemeinsam an einem Strang ziehen und etwas, was sich abhebt von dem, ja, ich habe mir da etwas Geniales ausgedacht und das muss jetzt genauso gemacht werden. Also das ist nicht mein Weg.
Auf seinem Weg jetzt gleich zwei Premieren. Axel Ranisch war vor dieser Sendung zu Gast bei mir hier auf RBB Kultur. Saul hat Premiere in der Komischen Oper schon am 27. Mai, also morgen Abend. Und dann am 1. Juni ist die Berlin-Premiere im Kant-Kino seines, wie ich nur sagen kann, wunderschönen Films Orphea in Love.